Es war ein ganz gewöhnlicher Tag in einem Strandhaus. Mario und Fabian saßen zusammen. Plötzlich ein greller Blitz am Himmel. Ein flammender Meteor stürzt zur Erde. Damit herzlich willkommen zu Quotenmeter FM. Das war das Staffelfinale von Two and a Half Men Staffel 6. Bevor wir dorthin kommen und auch zum Ende der Serie, wollen wir erstmal an die Anfänge dieser tollen Sitcom gehen, die auch in Kreisen ja auch eine der, auch für Deutschland, eine der ersten Comedies waren, die in die Primetime von ProSieben kamen. Es ging ja damals mit Friends los, aber das wird noch ein anderer Podcast. Aber dann hat sich ProSieben getraut, auch mal einen Halbstünder dort reinzubringen und oh, es war erfolgreich. Na, vielleicht setzt sich Qualität einfach durch. Und Mario, wann hast du das erste Mal Two and a Half Men geguckt?
Lustigerweise habe ich Two and a Half Men das erste Mal geguckt, als Kabel 1 das dann am Nachmittag ausgestrahlt hat.
Das waren ja Zeiten, als Kabel 1 das noch Sitcoms gezeigt hat.
Ja, ich weiß noch, dass ich früher immer den Kabel 1 Nachmittag geguckt habe, weil dort vorher schon eine schrecklich nette Familie platziert war. King of Queens wurde immer am Vorabend gezeigt. Dann gab es noch Roseanne. Also das waren wirklich noch Zeiten, fast schon noch so vor Sinnflutartig. Genau, und da habe ich immer Kabel 1 geguckt und irgendwann wurden diese ganz alten 80er und 90er Jahre Sitcoms dann abgelöst von Two and a Half Men. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass das sogar ein richtiger Quotenaufschlag war, weil Two and a Half Men damals noch sehr stiefmütterlich behandelt wurde im deutschen Fernsehen. Und ich glaube, viele Folgen sogar ja noch in Free-TV-Premiere gezeigt wurden konnten, in der Daytime. Und damals hatten die teilweise wirklich sogar Einschaltquoten bis zu 20%, ne? Wenn ich mich recht erinnere.
Also es ging los am Samstagnachmittag bei ProSieben, damals noch als mein cooler Onkel Charlie. Und ich glaube,
das in Deutschland echt noch so genannt, ne?
Ja, genau.
Krass. Was für ein Bullshit.
Muss man wirklich sagen. Samstags 14 Uhr oder 14.30 Uhr. Ich glaube immer mit Will und Grace im Doppelpack.
Aha.
Genau.
Und ja, wahrscheinlich quotenmäßig nicht sonderlich gut dort, ne?
Mal besser, mal schlechter. Aber die Reichweiten waren zur damaligen Zeit ja schon am Samstagnachmittag nicht so toll. Ich war allerdings als Jugendlicher großer Zuschauer. Und okay. Man muss jetzt vielleicht mal auf das Konzept eingehen, das ja eigentlich ziemlich klug ist. Ein reicher, Alkoholiker. Komponist. Lebt in einem Strandhaus und dann trennt sich die Frau, also die Schwägerin von seinem Bruder. Genau. Und er hat eben einen jugendlichen Sohn. Und Alan ist geizig und weiß erstmal auch nicht wohin. Also zieht er bei Charlie vorübergehend ein und aus. Vorübergehend wurden 8 Jahre bei Charlie und 4 Jahre bei Walton.
Ja, genau. Oder? Wer erinnert sich noch an diesen Namen? Genau, so war die Ausgangsposition. Und das Lustige war natürlich, dass er ihn nur widerwillig aufgenommen hat, ne? Genau. Und dass damit auch immer in der Serie immer wieder gespielt wurde, dass praktisch Alan da immer nur mehr oder weniger geduldet wurde, oft dann auch weniger. Und die beiden dann aber doch so eine Hassliebe verbunden hat, weil Charlie ja dann doch, ja, dadurch, dass dann Alan bei ihm eingezogen ist mit Jake, ja doch Leben in die Bude gebracht hat. Ne? Und ja, Charlie sonst ein sehr einsamer Mensch war und genau, und er irgendwie schon auch, auch wenn er das nie so selber direkt zugegeben hätte, natürlich schon irgendwie auch so, so ein bisschen dadurch Liebe gespürt hat, ne?
Genau,
dass und er dann bei ihm war und Zuneigung, und deswegen hat er ihn dann auch immer so zähneknirschend dann wieder zurückgeholt, wenn Alan dann mal wieder ausgezogen ist.
Genau. Und dann hatten wir noch die Nebenfiguren, Rose, gespielt von Melanie Linsky, die aber nur in den ersten zwei Staffeln fest an Bord war. Dann Nebenrollen in Staffel 3 und 4, und das wusste man eigentlich gar nicht, also Staffel 5, 6, 7 und 8 ist sie gar nicht aufgetreten, oder?
Gar nicht aufgetreten, also aber zumindest ist sie dann in einzelnen Folgen dann aber, oder?
Genau, in einzelnen Folgen ist sie dann doch trotzdem, glaube ich, mal aufgetreten. Und was viele nicht wissen, Bertha kam erst in Folge 4 dazu. Da hat man dann gemerkt, man braucht noch so einen Sidekick.
Echt? Ich dachte, Bertha wäre auch schon in der ersten Folge dabei.
Nein, die war die ersten drei Folgen gar nicht existent.
Krass, das ist mir so noch gar nicht aufgefallen. Ich hatte mal gelesen, tatsächlich, dass Bertha nur vorübergehend geplant wurde, also so von den Machern, um Chuck Lorre und Lee Aronson, und dass die Rolle dann irgendwann so beliebt wurde, dass sie sie dann fest reingeschrieben haben, was ja auch eine gute Entscheidung war. Also ich mag mir Two and a Half Men zumindest über weite Strecken nicht ohne Bertha vorstellen.
Ja, und es sind viele Gaststars aufgetreten, natürlich, weil es eben ja auch zum Running Gag wurde, dass Charlie Sheen ähnlich wie bei Friends, wo er auch wie bei Seinfeld, wo Jerry ja auch irgendwann in jeder Folge eine neue Frau hatte, war das ja dann auch in Two and a Half Men so. Und wir hatten dann, also es hat...
Mehr oder weniger, ja.
Es hat, glaube ich, 6 Staffeln gedauert, bis er sich mit Chelsea, gespielt von Jennifer Taylor, überhaupt mal 2 Staffeln an jemanden binden konnte.
Ja, genau, also es ist eigentlich so ein bisschen dieser Running Gag, ne, dass Charlie eigentlich so einen Mutterkomplex hat und eine wichtige Figur, Charlies Mutter, gespielt von Holland Taylor, glaube ich, heißt sie. Genau, dass Charlie da eben, wie du es schon sagst, eigentlich so eine notorische Bindungsunfähigkeit hat, die ihn kennzeichnet und wo er dann immer so ein bisschen mit struggelt. Und das ist so ein typisches, wie nennt das? Harte Schale, weicher Kern oder so?
Ja, so kann man ihn
auf
schon.
Auf jeden Fall kann man ihn bezeichnen. Ne?
Es gibt ja dann auch immer mal so kleine Krisen in der Casa Harper, die auch legendär sind. So ist es ja zum Beispiel, ich weiß nicht, kennst du noch diese Puppenfolge, wo Alan mit so einer Puppe rumläuft, das ja eigentlich schon so ein Running Gag auf die Serie selbst war?
Ja. Oder meinst du diese, wo er dann selber vorm Spiegel steht und die Puppe auch irgendwie so einen Anzug anhat?
Oder ja,
so?
Wie er.
Ich erinnere mich vage daran, ja.
Ja, oder was auch einfach legendär war, das Staffelfinale der zweiten Staffel, wo Jake ein Referat hält. Und eben dieses Referat geht darum, dass er sein Gameboy sucht. Und er erzählt halt außenrum, wie viele Frauen da rum sind, und er interessiert sich aber nur für sein Gameboy. Und die Lehrerin, also es ist immer so mit Rückblenden, und die Lehrerin ist total genervt und denkt sich, was für ein Scheiße. Mhm. Ja, und dann gibt es noch viele andere, also zum Beispiel, was mir sehr gut gefallen hat, war als man dann auch die ganzen Nebenfiguren mit eingebaut hat, wie beispielsweise, wie heißt sie, Dr. Linda Freeman von Jane Lynch, das war sein Psychiater, wirklich stimmt, immer sehr gut, immer sehr vereinzelnd. Dann der neue Mann von seiner Ex-Frau, Herb, der Herb irgendwie Manning. Genauso trottelig war wie Alan.
Ja, Mia, wobei, da muss ich auch sagen,
ja.
Mia, ja. Ja, bei Herb muss ich sagen, das fand ich am Anfang ganz charmant, wie sie ihn da irgendwie eingeführt haben. Ich kann mich noch dran erinnern an diese legendäre Folge, wo sie ihn beobachten, wie er, ich glaube, mit dem Mund Samen auf ein Beet oder auf einen Rasen sät. Genau, und dann sich darüber lustig gemacht wird über seine Körpergröße und über die Größe seines Gemächts. Das fand ich noch ganz charmant, muss dann später sagen, dass mir so diese Figur Herb sehr ins Alberne geführt wurde, wie so vieles bei Two and a Half Men, weshalb ich die Serie auch sehr zwiegespalten sehe. Also okay. Ich finde eigentlich, so bis Staffel 6 war ich recht großer Fan der Serie und irgendwann ging es dann bergab. Teilweise haben mir dann auch schon so die letzten zwei Staffeln, auch mit Charlie Sheen noch, dann nicht mehr so gut gefallen. Auch gerade die letzte Staffel, wo man auch schon gesehen hat, dass er in seiner Verfassung sehr schwankt. Er teilweise sehr abgemagert gewirkt hat und dann, es gab ja dann auch Unterbrechungen irgendwie im Dreh. Und dann hat man auch so gewisse Diskontinuitäten gemerkt in der Story. Und teilweise war mir das dann alles, wie er dann praktisch so hinter Rose hinterher dackelt. Das war mir alles so ein bisschen zu weichlich und alles irgendwie so ein bisschen zu sehr.
Ja, aber es kann ja vielleicht wirklich so sein, dass du irgendwann mal feststellst in deinen 40ern, wie er auch dann war, dass du eigentlich die beste Frau Rose eigentlich dann doch vergrault hast.
Ja, das mag ja sein, das will ich auch gar nicht bestreiten, aber die Art und Weise, wie das von den Dialogen und von der Inszenierungsweise, fand ich das halt sehr Soap-Opera-mäßig, ne? Also okay. Schon sehr süßlich und sehr klebrig und das hätte man ja auch irgendwie anders machen können. Also ich habe da irgendwie so diese Figur Charlie gar nicht mehr drin erkannt und deswegen muss ich einfach sagen, dass es auf mich so rübergekommen ist, dass es einfach nicht so gut geschrieben war.
Ja. Also was mir sehr gut generell auch an den ersten Staffeln so gut gefallen hat, dass man trotz Sitcom ja eigentlich wahnsinnig viele Nebenfiguren hatte, was natürlich dann dazu führte, dass die ganzen, dass es eine Serie war, die sich nicht immer nur im Kreis gedreht hat. Weil du hast natürlich so Serien wie How I Met Your Mother oder ja, wie soll man es noch sagen? Modern Family, wo halt nur diese Charaktere selber mit sich die ganze Zeit zu tun haben. Ah, und das finde ich eigentlich ja. Ganz cool, dass man da eben so eine Bandbreite hatte, obwohl man eigentlich immer so dachte, diese Serie wäre so trivial. Und ich wollte auch noch eine weitere Folge eben besprechen, und zwar wo man dann auf die Idee kommt, dass seine Werbejingles nicht mehr gebraucht werden. Und dann kommt er auf die Idee, einfach besoffen Kinderlieder zu verkaufen.
Die gefällt mir auch sehr gut, ja. Das ist eine der gelungenen Folgen aus den späteren Staffeln dann schon. Genau, ja, also die finde ich auch sehr gut, muss ich sagen. Ja, also die hatte auch einen schönen Handlungsbogen einfach. Also dass er dann da irgendwie betrunken auf der Bühne sitzt, aber trotzdem dann total geil abliefert, genau in dem Moment, was irgendwie so auch so diese Zwiespältigkeit irgendwie dann so offenlegt. Also,
aber ist das nicht vielleicht sogar, also es gibt ja auch immer von Roadies zum Beispiel diese Geschichten, dass irgendwelche US-Stars ja völlig unter Drogen irgendwie auf Konzert sind und selbst die Proben völlig auf Drogen machen, und das zeigt ja dann doch irgendwie, wie gut die trainiert sind, dass sie sich einfach hinstellen können und sich einfach mit Alkohol volllaufen lassen können oder irgendwelche anderen Cannabis zu sich nehmen und einfach ja trotzdem ihr Konzert runterspielen.
Ja, genau, ich denke mal, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen eine Persiflage auf dieses Business, genau, was du sagst, ne? Und nur halt ein paar Nummern drunter, eben halt ja. im Kindersong-Business, und das also macht es natürlich noch ein bisschen absurder.
Weil, ich kenne das ja tatsächlich von der Corona-Zeit. Da wurde mir auch immer gesagt, es gibt Musiker und Schauspieler. Bei denen merkst du einfach, die wollen kreativ sein, aber wenn die bloß den ganzen Tag zu Hause rumsitzen, da drehen die durch.
Und du meinst, die brauchen dann Alkohol oder was?
Ja, also die, wenn die jetzt nicht drehen oder sonst irgendwas, dann sind die fertig. Dann ja. Dann geht das nicht mehr so ganz gut mit dem Alltag. Deswegen gibt es auch ja auch in der Branche, dass da auch teilweise sehr viel getrunken wird.
Sicherlich, ja klar. Ich sage jetzt mal, Charlie Harper ist ja auch so eine sehr narzisstische, eine sehr selbstbezügliche Figur, ne?
Ja, es gibt ja, genau.
Sehr, also, sehr stark auf dieses Selbstverwirklichen geht. Und da spielt natürlich dann letztendlich Alkohol sicherlich auch eine Rolle, klar.
Ja, oder wo er zum Beispiel beschließt, keinen Alkohol mehr zu trinken. Und dann sitzt er ganz gemütlich mit einem Bier da.
Genau.
Und sagt, ja, aber das ist ja kein Alkohol, das ist ja nur Bier.
Ja, auf jeden Fall. Das ist dann natürlich eine andere Definition, ne, von nicht mehr trinken.
Genau. Dann müssen wir ja ansprechen, es kam mal zu einem Bruch, also schon mit der 8. Staffel, da gab's, oder da ging es ihm scheinbar nicht so gut. Dann wurde die Staffel von 24 auf 16 Folgen reduziert und dann hat sich allerdings Sheen mit Absicht scheinbar mit dem Produzent Chuck Lorre verstritten, weil er unbedingt aus der Serie raus wollte. Und hat zum Beispiel auf seine jüdische Herkunft eingedrescht. Und das ist so ein Argument, da wirst du aus jeder Serie relativ schnell rausgeschrieben. Was glaubst du, war das ernst gemeint oder wollte Charlie Sheen tatsächlich einfach, wenn man das jetzt sich mal auch so anschaut, dass er gesagt hat, ich komme zum Serienfinale, kann ich gerne wieder auftreten, an der Gage soll es nicht liegen. Glaubst du, dass er das gemacht hat, weil es vielleicht ihm körperlich und seelisch wirklich nicht gesund ging? Oder ist er vielleicht doch ein Rassist?
Ich glaube, dass der damals schon extrem neben der Rille war. Ne? Also wenn man diese Ausschnitte auch sieht, wo er dann irgendwo in einer Stadt vor einer Menschenmenge irgendwie dann mit Alkohol gesichtet wird und irgendwie Tigerblut in die Menge schreit.
Und was hat er nicht noch ein Sable irgendwie in der Hand gehabt?
Ja, ich glaube schon, ja. Also total wirr, also da hat man auch irgendwie gemerkt, er ist gar nicht mehr richtig zurechnungsfähig. Und so wie das dann ja später auch rausgekommen ist, das ist dann ja später rausgekommen, dass er irgendwie damals von seiner HIV-Erkrankung dann erfahren hat und dass er dann auch weite Kreise gezogen hat und so. Ich glaube, dass der da einfach psychisch total labil war. Und natürlich auf Drogen war, auf Alkohol war, auf was nicht alles war. Und deswegen glaube ich
zum
schon,
Glück dass das dann nicht auch auf Fentanyl war.
Doch, war er nicht genau auch da drauf?
Auf Fentanyl? Da bist du ja voll abhängig. Also.
Aber ich meine doch, dass er eine Fentanyl-Abhängigkeit hatte. Echt? Ah, ich glaube, Matthew Perry hatte die. Ob
ja, genau.
Charlie Sheen die jetzt auch hatte, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall hatte der sicherlich auch diverse Abhängigkeiten.
Ja, aber bei Fentanyl kommst du eigentlich gar nicht mehr raus. Also Finger weg, probiert sowas nie da draußen.
Ja, aber nie Fentanyl. Ja, ich meine zum Beispiel Matthew Perry, bei dem war das ja, glaube ich, so. Ich will mich nicht da zu sehr aufs Glatteis legen. Ich meine, Matthew Perry war auch Fentanyl-abhängig und der hat währenddessen halt mehrere Staffeln Friends gedreht, wo er dann nachträglich auch gesagt hat, dass er eigentlich die ganze Zeit high war während der Dreharbeiten und er sich gar nicht mehr daran erinnert. Und ja, letztendlich hat es aber dann doch irgendwie noch geklappt, ja, also ich glaube, wenn du irgendwann hart gesotten genug bist, dann geht das alles irgendwie, der Körper ist ein Gewöhnungstier, ne?
Ja.
Aber ich glaube, Charlie Sheen war dann irgendwann, ich weiß nicht, wann war das, 2010 oder so, schon extrem runter, auch psychisch und eigentlich ein ziemliches Wrack, das hat man ihm auch angesehen. Und deswegen war es, glaube ich, auch gut, dass das dann nicht weiterging, weil selbst wenn dieser ganze Vorfall mit Chuck Lorre nicht gewesen wäre, wäre das dann, glaube ich, trotzdem nicht mehr gut gewesen für ihn,
aber,
weil dann vielleicht auch er vor sich selbst hätte geschützt werden
sollen. Aber die Serie war gut verkauft und warum soll man die einstellen? Also hat man erstmal gedacht, man macht da weiter. Und man kennt ja immer dieses Gelaber von zum Beispiel Doctor Who. Der kann sich 13 Mal regenerieren. Dann hat man festgestellt, 2013, ups, der hat sich jetzt 13 Mal regeneriert. jetzt ist die Regeneration aus, jetzt müssen wir irgendwie einen fadenscheinigen Grund suchen, wie der sich wieder neu generieren kann. Das haben die dann gefunden. Jeder findet die Folge, naja, irgendwie doch kacke, aber man sagt halt, ja gut, wir wollen, dass die Serie weitergeht und irgendwie muss man halt das erklären, auch wenn die Erklärung doof ist. Und sowas natürlich dann auch bei Two and a Half Men, dass irgendwie der Internetmilliardär Walden Schmidt, Ashton Kutcher, sich in einer Bar zusammentreffen und dass er dann das Haus kauft und dann irgendwie Alan drin wohnen lässt. Ja, das war schon schlecht storytechnisch, aber es musste ja so gemacht werden.
Ja, aber war das wirklich so, dass die in der Bar aufeinander getroffen sind?
Nee,
war
er hat
nicht so, dass
er hat ihn vor dem
erst irgendwie bei einem Gewitter irgendwie dann auf der Terrasse steht, auf einmal dann am Fenster und Alan gerade im Haus ist, weil Charlie ist kurz darauf irgendwie verstorben, irgendwie muss er gucken, wie er das geregelt kriegt mit dem Haus, also dass er das irgendwie verkauft oder was weiß ich, keine Ahnung. Und dann auf einmal steht dieser Jesus, sagen wir es so, bei ihm vor der Terrasse völlig durchnässt und muss reinkommen, weil er total von Regen trieft, also irgendwie total durchnässt ist. Und so kommt das dann irgendwann, ne?
Ja. Und jetzt habe ich die Frage, fandest du Staffel 9 und Staffel 10 genauso beschissen wie ich? Weil was mich da zum Beispiel extrem genervt hat, waren Waldens Ex-Frau, weil die haben sich ja auch getrennt. Wie heißt sie denn noch? Courtney? Die Ellen nicht mochte. Und
ja, Courtney war die Blonde, mit der Charlie auch da mal zusammen war, wo er mit ihr da in diesem Ferrari saß, die dann auch später dann nochmal sich wieder eingezeckt hat bei Warden. Aber ich glaube, seine, du meinst also die Rothaare.
Sorry, Moment, ich habe mich vertan. Bridget,
ja, genau.
Ja. Bridget Schmidt. Furchtbar ist, der Charakter hat mich genervt.
Echt?
Und dann hat er Zoe kennengelernt und eigentlich beide mochten Ellen nicht.
Ja.
Fand ich dann
Zoe,
schon
die hat mich genervt, das muss ich sagen. Also Bridget fand ich tatsächlich gar nicht so schlimm, aber Zoe, also mit der Figur konnte ich dann irgendwann gar nichts mehr anfangen.
Ja. Also neunte Staffel war schon schwierig.
Ich muss sagen, ich fand eigentlich die ersten zwei Staffeln mit Ashton Kutcher noch okay. Da gab es ein paar Folgen, die waren ganz amüsant. Auf jeden Fall war das nicht mehr so. Ich fand ja, wie gesagt, ne, ich fand es dann irgendwann in der Schlussphase von Sheen auch schon nicht mehr so dolle. Ich fand halt einfach so die ersten Staffeln von Two and a Half Men noch ganz geil, wo man zum einen gemerkt hat, dass da noch Schärfe drin war, so von der Story her. Und es immer mal wieder so Highlights gab, wie du sagtest, mit starken Gaststars. Ich erinnere an diese, weiß ich jetzt auch nicht, wie die Schauspielerin heißt, die dann eine Wahrsagerin gespielt hat. Ich glaube, irgendwie die Schwester von Bertha, die dann auf der Terrasse sitzt und irgendwelche Geister irgendwie beschwört oder was weiß ich. Auf jeden Fall gab es da ein paar sehr geniale Folgen. Und das für mich der Zenit war halt dann da erreicht, wo dieses CSI-Crossover war, wo dann...
Oh, das war schlecht. Das war echt schlecht.
Nee, das fand ich richtig gut, wo dann... Ja, also wo dann es dieser Mehrteiler war, wo dann die Mutter von Charlie diesen Lebensgefährten heiraten sollte und der dann irgendwie tot aufgefunden wurde im Bett und sich dann herausgestellt hat, dass ja genau Courtney, die du eben schon mal angesprochen hattest, gar nicht seine Tochter ist, sondern die in Wirklichkeit ein Duo sind von Heiratsschwindlern. Und also das fand ich ganz super, weil das dann auch irgendwie so einen Story-Twist hatte, der irgendwie ein bisschen überraschend war und so. Da hatte so Two and a Half Men, das war so 2005, wenn ich mich recht erinnere, so 2005, 2006, das war wirklich so...
2008, glaube ich.
Nee, ich glaube, das war früher.
Okay.
Ich weiß nicht, es war fünfte Staffel, kann auch sein, auf jeden Fall, oder 2007, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall, das war für mich tatsächlich so die Phase, wo Two and a Half Men seinen Peak erreicht hat, dann ist es abgeflaut und genau, und dann wurde halt, was mich am meisten gestört hat, dann tatsächlich auch, dass Alan immer mehr ins Lächerliche gezogen wurde, also am Anfang war Alan ja wirklich so eine Figur, die man noch ernst nehmen konnte, weil du auf der einen Seite war der natürlich auch total neurotisch. Also ich sag immer, jedes Sitcom braucht einen guten Neurotiker oder eine gute Neurotikerin. Bei Two and a Half Men war das natürlich Alan. In den ersten Staffeln ist das noch ganz wunderbar durchgekommen, weil ich John Cryer auch für einen sehr guten Schauspieler halte, der eben auch auf Charakterebene gut arbeiten kann. Und der dann so diese, klar, hatte der immer auch schon sowas Milchbubi-mäßiges, der in so einer starken Abhängigkeit stand zu seiner Ex-Frau, aber trotzdem hatte der noch sowas Greifbares, also wo du sagen kannst, ja, der ist jetzt wirklich in der Zwickmühle, der versucht irgendwie hier gerade eine gute Lösung auch für seinen Sohn zu finden, der will sich um den Sohn kümmern, der es ihm auch nicht leicht macht. Und irgendwann ist dann Alan zu so einer kompletten Witzfigur irgendwie verkommen. Und ja, genau, und das fand ich sehr, sehr schade, wo du dann auch gemerkt hast, dass die Sitcom ihre Figuren sehr verwässert und sehr melkt und sehr auswringt, einfach nur, um damit noch Kommerz zu machen. Genau, und ich fand, das ging so in den ersten zwei Kutscher-Staffeln noch. Da fand ich, waren noch ganz gute Folgen, die da teilweise zustande gekommen sind. Und ab Staffel 11, meine ich, also die letzten beiden Staffeln, die fand ich dann absolut zum Abgewöhnen. Also die waren dann eigentlich nur noch eine komplette Freakshow. Und die Storys waren sehr albern, die Storys waren teilweise sehr schlecht, wo irgendwie 4, 5 Autorinnen und Autoren an einer Folge geschrieben haben und du auch einfach gemerkt hast, das sind irgendwelche Rookies, die Laurie dann daran gelassen hat und hat die Serie komplett außer Hand gegeben. Und ich fand, muss ich wirklich sagen, in der 11. und 12. Staffel fand ich die Serie dann wirklich ganz, ganz, ganz schlecht. Und was wirklich.
Überhaupt nicht. Ja, da muss ich dir völlig widersprechen. Also, ich glaube, da ja, trennt sich wirklich die Spreu vom Weizen. Also, ich fand tatsächlich, dass man in. Man hat ja nochmal als Hauptdarstellerin die Tochter von Charlie geholt.
Ja. Aber das war doch dann auch schon in der war das nicht noch in der 10. Staffel dann oder so?
Das wollte ich sagen. Das war, glaube ich.
In der 2. Kutscher-Staffel, meine ich, wenn ich mich nicht komplett täusche.
Wie hieß oder denn sogar die gerade noch? Das war doch die ganz bekannte Schauspielerin. Was ist eine ganz bekannte? Also
ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie in der Serie heißt und ich weiß auch nicht, wie die Schauspielerin heißt. Ich habe die Schauspielerin zum ersten Mal in Two and a Half Men wahrgenommen. Was ich dazu sagen kann, ist, dass ich die Figur und wie die Schauspielerin, die auch gespielt hat, die hatte ja
das
auch...
Das war der 11. Staffel, das war Jenny.
Jenny, ja.
Die hat man reingeholt.
Ja,
die hatte
ja sowas, bisschen was Burschikoseres, also irgendwie... auf jeden Fall hat mir das ganz gut gefallen am Anfang, aber ich fand, dass die Figur dann auch irgendwann relativ schnell verwässert war.
Ja, aber die Jenny hat man eben reingeholt, weil der Angus T. Jones ja in der 10. Staffel endgültig ausgestiegen ist. Also hat man gesagt, man holt jetzt nochmal eine Figur rein. Hat es dann eben mit Jenny nicht geschafft. Hat die dann eben auch in der 12. Staffel, wie ich finde, das ist eine der besten Staffeln überhaupt. Dort hat man dann eben dann auch Jenny wieder beseitigt und hat dann Louis und Miss McMartin eingeführt, die dafür zuständig ist, dass die beiden, also Ashton Kutcher, also Alan Harper und Walden, den jungen Louis adoptieren können.
Ja, und ich fand zum Beispiel auch so genau diese Story, also dass sie dann diesen Jungen adoptiert haben, und ich erinnere mich da an eine Folge, wo dann irgendwie Weihnachten war und irgendwie dieses Fahrrad zusammengebaut werden musste in der Garage und es dann auch solche Folgen gab, wo Alan dann mit dem Jungen im Auto saß und mit ihm irgendwie in so ein Spielparadies, irgendwie in so ein, wie nennt man das, in so einen Indoor-Spielpark irgendwie gefahren ist. Und das waren alles Folgen, die fand ich dann teilweise echt wirklich total furchtbar, weil die waren dann irgendwie doch sehr infantil, aber nicht auf so eine gute Art und Weise. Aber das waren Folgen, die haben dir dann gefallen.
Ja, weil das wieder das urtypische Two and a Half Men war. Weil man dann auch so ein bisschen Also man hat tatsächlich so langsam die Figur auch von einem Walton so in Richtung, also der wurde schon mit Staffel 11 und Staffel 12 einfach besser. Auch, dass er ein bisschen lockerer gegenüber Frauen war. Und dadurch, dass du wieder das Kind dabei hattest, konntest du halt einfach Gags abliefern. Einfach 10 Folgen lang. Louis war ja genau 10, 11, 12 Folgen dabei. Ja. Und das war halt dann einfach lustig.
Du meinst, dass dann halt man wieder so ein bisschen zu dieser Ursprungskonstellation zurückgekehrt ist. Also man hat zwei Männer mit einem Kind. Ja. Wobei man natürlich sagen muss, ja, das war natürlich schon so. Aber ich glaube, was da schon auch einen feinen Unterschied macht, ist, dass das Kind eben jünger war als damals Jake, ne? Weil ich meine, Jake war zumindest schon so Anfang Teenager-Alter, also 10 oder so. Und ich glaube, dieser Louis, der war noch eine Ecke jünger, ne? Also ich weiß nicht genau, wie jung der Junge jetzt war, aber ich glaube vielleicht 7, 8 oder so, ich weiß nicht genau.
Es war trotzdem lustig.
Weiß ich, also ich muss sagen, dass ich die Figur Louis, auch gerade weil die noch jünger war, wesentlich schwächer fand, also so im Profil als Jake. Also die Figur war für mich wesentlich flacher, gerade auch weil sie jünger war und deswegen auch profilloser. Und ich war, wie gesagt, gar kein großer Fan dann mehr. Auch wenn du recht hast, dass man ein bisschen wieder zu dieser Ursprungskonstellation zurückgekehrt ist, fand ich die Folgen teilweise dann gar nicht mehr gut und sehr infantil. Und ja, aber sicher, ne? Es ist Geschmackssache. Das will ich, ich will jetzt nicht sagen, dass das eine oder das andere die absolute Wahrheit ist oder so. Kann man sicherlich unterschiedlicher Auffassung drüber sein. Ich fand dann halt zumindest, dass das Finale dann nochmal einigermaßen
die Kurve bekommen hat. Das Finale war super. Außer mit den Animationsszenen von, also man hätte wirklich, man hätte einfach Charlie Sheen zurückholen sollen. Die Animationsszenen waren kacke.
Wäre ein Aufschlag gewesen, ne? Aber du hast es ja eben schon angesprochen, dass dieser Konflikt da zwischen Charlie Sheen und Chuck Lorre eben auch auf einer sehr persönlichen Ebene sich zugetragen hat und dass es da auch Sachen gab, die sehr unter die Gürtellinie gingen. Und ich glaube, dass man das da zumindest aus Sicht von Chuck Lorre es auch nachvollziehen kann, dass der das dann nicht wollte, ne? Weil gerade wenn man dann auch antisemitische Geschichten mit reinzieht, ist das dann natürlich schon extrem bitter. Und dass man so jemanden, dass man sich dann extrem schwer tut, so jemanden da wieder ins Boot zu holen und dem das dann auch zu vergeben, glaube ich, gerade auch nach noch relativ kurzer Zeit ist das schon schwer. Deswegen kann ich das aus Sicht des Produzenten nachvollziehen, dass man das dann nicht gemacht hat. Klar, aus Fansicht, wenn man mal diese Hintergründe unbeabsichtigt lässt, wäre es sicherlich nochmal ein Aufschlag gewesen. Gerade auch hätte ich spannend gefunden, sich dann mal Charlie Sheen und Ashton Kutcher gegenüberstehen zu lassen, weil Charlie Sheen ja dann auch in der Öffentlichkeit zum Schluss sehr gegen ihn gestichelt hat, ne? Weil Charlie Sheen wollte ja auch dann unbedingt zurück und war, glaube ich, der Meinung, dass er sozusagen der bessere Hauptdarsteller wäre als Ashton Kutcher und sich auch despektierlich gegenüber den Inhalt der Serie geäußert hat dann. Und deswegen hätte ich das spannend gefunden, ja. Aber war so nicht möglich. Was ich gut fand am Finale ist, dass da wieder so eine Schärfe drin war. Also, dass tatsächlich auch man ein paar ganz nette Ideen hatte, also dass dann der Charlie irgendwie von Rose in so einem Keller eingesperrt wurde und so und man diese Figur dann auch nochmal sehr scharf aufs Korn nimmt, fand ich gut und dann auch dieser Gastauftritt von Arnold Schwarzenegger, den fand ich auch klasse, also da hat mir Arnie gefallen und ja, also das Serienfinale, klar, war bedauerlich, dass Sheen nicht dabei war, aber das hat mich dann nochmal etwas versöhnt, nachdem ich, wie gesagt, die Staffeln davor nicht mehr wirklich on board war. War dann aber auch sehr glücklich, dass die Serie dann tatsächlich beendet wurde. Weil ja, ich glaube, wenn man jetzt nochmal zwei Staffeln weitergemacht hätte, dann glaube ich, hätte man die Serie dann tatsächlich irgendwann total an die Wand gefahren, was dann auch schade gewesen wäre, weil ja eigentlich das doch eine der erfolgreichsten Sitcoms war in den letzten Dekaden. Und ja, ich glaube, das war gut, dass man dann irgendwann gesagt hat, jetzt reicht es dann auch mal. Wir haben genug Geld gemacht mit der Sitcom. Wir haben schon 2, 3 Staffeln zu viel davon gemacht. Und deswegen, ne? War es dann auch. Wie siehst du das Finale?
Mir hat es gefallen. Du hast
es angedeutet, ja.
Ich habe es gesagt, die Animationsszenen haben mir nicht gefallen. Ich fand es auch cool.
Ja.
Und das muss man auch sagen, also es gibt zwei Punkte. Es gab ja schon mal ein Finale, das würde ich sagen, die erste Folge der 9. Staffel, wo die ganzen Frauen auch nochmal bei der Beerdigung auftreten. Das ist schon ein bisschen wie Seinfeld abgekupfert, wo sie dann die Serie bekommen, wo dann nochmal irgendwie alle Nebencharaktere zu Hause irgendwie vom Fernseher eingeblendet werden oder eben im Gerichtssaal. Da ist es eben so, in der letzten oder in der vorletzten Folge tauchen auch nochmal alle Darsteller auf oder die viele große Darsteller. Also du hast dann auch nochmal Herb, Mia, Bridget, Zoe, eben Larry Martin und Barry Foster, also die ganzen Nebendarsteller, hast du da irgendwie nochmal die eins oder zwei, drei Staffeln davor nochmal da waren oder halt schon länger irgendwie. Also wenn man sich überlegt, dass Mia eigentlich in der 3. Staffel nur eine Nebenrolle hatte und eigentlich weitere 10 Staffeln dann immer irgendwie mitgeschliffen wurde.
Ja, was heißt mitgeschliffen wurde? Die hatte dann immer mal wieder noch so Auftritte, ne? Wo die dann so zwischendurch dann nochmal dabei war.
Dass sie sich
weil
in so einer Bar getroffen haben.
Ja, weil Mia ja zumindest schon nochmal insofern von diesen ganzen Frauen, die Charlie hatte, eine gesonderte Rolle eingenommen hat, weil ich glaube, dass ja schon so ein bisschen versucht wurde, das so zu verkaufen, dass Mia für Charlie dann schon mehr bedeutet hat, ne? Als so diese ganzen anderen One-Night-Stands und er ja auch eigentlich in Mia mehr gesehen hat und mit ihr was Längerfristiges wollte, weil Mia ja schon irgendwie auch so eine Intellektuellere ist und deswegen ist sie natürlich immer mal wieder dann zurückgekommen, gerade auch als das dann enger wurde mit, wie hieß die Frau, mit der Charlie dann heiraten wollte?
Ich dachte, du meinst es, weil die zwar 2 Jahre auch mit Chuck Lorre verheiratet zusammen war.
Wer?
Die Darstellerin von Mia.
Echt?
Ja.
Ja, das wusste ich nicht. Das ist jetzt eine neue Info für mich. Ich weiß, ich habe sie bei Need for Speed. Ich habe früher immer mit meinem Kumpel Need for Speed gezockt. Und da hat sie, glaube ich, 2, 3 von den Spielen irgendwie begleitet. Als Testimonial. Als Erzählerin.
Also,
ja.
Ja, also wir hatten, du meinst Chelsea.
Chelsea, ja genau. Und da wollen die dann heiraten und ich glaube, dann kommt Mia nochmal zurück, um halt auch sozusagen diese Beziehung nochmal auf die Probe zu stellen. Ne? Also wie ernst ist es Charlie mit Chelsea? Liebt er sie wirklich mehr als Mia? Kann er Mia vergessen? Und sowas halt. Ne? Also ja. Klar.
Kennt man aus anderen Sitcoms.
Kennt man aus anderen Sitcoms, ich sag jetzt mal, ist natürlich aber auch eine naheliegende Lösung zu sagen, wir kommen jetzt hier irgendwann mal ans Ende der Serie oder die Anfänge der Serie liegen jetzt schon ein langes Stück zurück.
Ja.
Und wir versammeln jetzt nochmal diverse Leute, die hier eine Rolle hatten, um sozusagen auch nochmal eine Retrospektive auf die Serie zu machen, um nochmal auf die ganze Genese der Serie auch zurückzublicken. Weil das ja letztendlich auch was ist, was die Serie dann noch mal ein Stück weit zelebriert und feiert, ne? Und deswegen trägt das natürlich dazu bei, die Serie selber sozusagen positiv darzustellen oder selber zu etwas Wichtigem zu erheben, wenn man eben sagt, wir sind eine Sitcom, wir können auf ein langes Bestehen zurückblicken. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, ne? Weil wenn du eine Sitcom hast, die irgendwie nach 4 Staffeln eingestellt wird, macht das jetzt dann auch vielleicht weniger Sinn. Also,
Naja gut, dann haben wir das jetzt auch besprochen. Wieder eine Sitcom, die wir uns vorgenommen haben. Und ich hoffe da draußen, dass ihr da begeistert wart. Und schreibt uns oder lasst es bleiben oder guckt einfach ganz viel. Two and a Half Men gibt es ja bei diversen Streamingdiensten. Und ich glaube, ich schaue mir das Finale auch mal wieder an.
Ja, also ist das tatsächlich, also so wie es sich jetzt bei dir anhört, ist es tatsächlich so, dass Two and a Half Men immer noch so einen Stellenwert hat, wo du sagst, ja, an einem verregneten Nachmittag kann ich mir da so 2, 3 Folgen noch ganz gut von reinziehen, ja?
Nein. Das liegt aber daran, dass ich generell keine Wiederholungen gucke. Nein, ich gucke generell keine Wiederholungen.
Okay.
Ich habe während 12 Jahren Big Bang Turner of Man, ich habe keine Folge, glaube ich, mehr als 2-mal gesehen. Tatsächlich, oh, wenn dann, also ich gucke generell in meinem Leben so gut wie keine Wiederholungen, wenn dann tatsächlich nebenbei beim Essen, wenn ich keine Zeit habe, mir was rauszusuchen, aber ich schaue keine Wiederholungen tatsächlich, deswegen
okay. Ja, ich muss tatsächlich sagen, dass ich einige Folgen von Two and a Half Men tatsächlich bestimmt 7-8 Mal geguckt habe.
Ja, aber das sind so also, einzelne, aber sich da so Programm so vor sich hinrieseln lassen heutzutage, aber auch schon vor 10 Jahren, also ich habe da eigentlich nie so wirklich, war ich nie der Typ, der einfach gesagt hat, boah, ich gucke mir jetzt einfach irgendwelche Wiederholungen, vor allem nicht im Streaming an. Mhm. Nee, ich habe da immer irgendwie...
Ja, heute hat man natürlich auch absolut so ein Überangebot im Streaming, ne? Ich sag jetzt mal, früher war das ja tatsächlich so, da hattest du halt Streaming noch nicht und dann gab es halt nur Kabel 1 und dann liefen die da halt in Dauerschleife und du hast es teilweise in Dauerschleife geguckt. Wobei ich muss wirklich sagen, die Folgen, die ich oft gesehen habe von Two and a Half Men, das sind dann auch teilweise wirklich Folgen, auf die ich auch wirklich einen Crush hatte. Also die ich dann auch wirklich bewusst gerne nochmal geguckt habe, weil ich die einfach sehr mochte, wie die aufgebaut wurden. Weil ich es sehr mochte, mich darin nochmal fallen zu lassen in diese
Story. Du musst
auch
überlegen, ich hatte meinen ersten Festplattenrekorder hatte ich Ende 2006.
Aha.
Das heißt, ich hatte immer ein riesiges Überangebot an Filmen, ja, Serien, gut, die ich gucken konnte. Dann kam der Sky Receiver, wo du halt auch per Abruf hattest oder alles aufnehmen konntest. Und dann natürlich noch Streaming. Und deswegen tatsächlich, ich habe so gut wie keine Wiederholungen angeguckt und ich kann es nur mal aus einer meiner Beziehungen erzählen, das ist jetzt vielleicht auch schon gut 10 Jahre her, da haben noch Ribéry und Robben beim FC Bayern gespielt und ich wollte damals nach einer längeren Verletzungspause wieder Ribéry spielen sehen und
Verletzungspause von Ribéry, nicht von dir, muss man dazu sagen.
Genau. Ja. Und dann Freundin bei mir und ja, können wir nicht Two and a Half Men gucken? Habe ich gemeint, ja, jetzt lass doch mal die Bayern 3-0 führen und dann können wir umschalten. Dauert es noch lang? Ich glaube nicht. Ja, das waren die früheren Samstagnachmittage.
Okay. Ja, wunderbar.
Ja, dann beenden wir das für heute und widmen uns dem Fernsehgucken. Wir wünschen weiterhin einen schönen Sommer, würde ich sagen.
Ja, es geht so langsam los mit dem Sommer, ne? Die Temperaturen gehen hoch, es wird schwül, es gibt die ersten Sommergewitter. Also bitte Leute, wenn ihr euch jetzt am Wochenende draußen aufhaltet, stellt euch besser nicht unterm Baum.
Ja, ich hatte das so Lifehacks. Ich hatte vor kurzem, vor 3 Wochen war ich in der Therme tatsächlich. Da war ich ein bisschen draußen, habe ich einen Sonnenbrand bekommen, so einen ganz leichten.
Ah,
also man darf, obwohl das Wetter nicht gut war, also Leute, seid vorsichtig, schmiert euch trotz Therme cremt euch ein. Genau. Auch wenn es kurz scheiße aussieht, aber...
Ja, ist wirklich besser. Ich habe ganz, ganz gute Erinnerungen an alte Schwimmbadzeiten. Das macht dann keinen Spaß mehr, auf dem Rücken zu schlafen. Von daher, Leute, auch haben wir wieder unseren Bildungsauftrag im Service-Podcast auch nochmal zum Schluss erfüllt. Freut auf euch weitere Lebenstipps dann in den nächsten Wochen von uns.
Genau, bis dann. Ciao.
Ciao.